Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Es soll uns heute besonders um Vers 16 zu tun sein. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Als wir uns zuletzt mit den Versen 12 bis 15 aus demselben Kapitel des 2. Petrusbriefes befasst haben, da haben wir bereits darauf hingewiesen, dass die Gläubigen, an die der Apostel Petrus seinen 2. Brief schrieb, einen Glaubensweg zu gehen hatten, der mit vielen Anfechtungen von innen und außen, das heißt also von Seiten ihrer Umwelt, gepflastert war. Darum hatte er bereits seinen 1. Brief geschrieben, um sie in Christus Jesus aufzurichten, zu stärken, zu kräftigen und in den Lehren des Evangeliums zu gründen. Darin kam er dem Auftrag nach, den sein Herr ihm nach seiner Auferstehung am See Tiberias gegeben hatte: Weide meine Schafe. Das tat Petrus auch dadurch, dass er den Gläubigen, die Gott ihm anvertraut hatte, und den nachfolgenden Generationen ein Vermächtnis hinterließ, auf das sie immer wieder zurückgreifen konnten, um geistlich wach zu bleiben. Und welch ein Wunder der Gnade Gottes ist es doch, dass auch wir uns circa 2000 Jahre nach der Abfassung seiner Briefe mit den Kostbarkeiten, die der Heilige Geist damals Petrus eingab, befassen dürfen, um dadurch auf unserem Glaubensweg ermutigt zu werden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Schriften der Bibel, die ohne Ausnahme von Christus zeugen, sodass wir mit David sagen können: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Die Bibel ist unsere Kraftquelle, so bezeugt es ein afrikanischer Pastor in Westafrika, Burkina Faso, ein wohl kleiner Staat im Westen Afrikas, in einer Verfolgungssituation. Die Bibel ist unsere Kraftquelle. Ich wurde daran erinnert, wieder einmal daran erinnert, dass der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Affeld, einmal sagte: Unsere Geschwister leben zu wenig aus dem Wort der Bibel. Nun sind wir inzwischen schon einige Jahrzehnte weiter. Ob sich das geändert hat in der Gemeinde Jesu insgesamt? Und wenn wir an uns denken, die wir unter wesentlich angenehmeren äußeren Verhältnissen unseren Glauben leben dürfen, wie steht das da mit uns? Leben wir wirklich aus dem Wort Gottes? ist uns das das Entscheidende in unserem Leben. Es geht nicht darum, und das betone ich ja an dieser Stelle immer wieder, dass wir aus dem Bibellesen, aus dem Gebet und all dem, was zu unserem Glaubensleben dazugehört, eine fromme Leistung machen. Dann sind wir wieder auf dem Gesetzesweg. Es geht darum, dass das eine Folge ist des wunderbaren Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus Jesus, dass uns das Wort Gottes lieber ist als alles andere. Noch haben wir es, ihr Lieben. Noch können wir es hören. Und es gibt manche Geschwister in unserem Lande, die überglücklich wären, wenn sie das hätten, was wir durch Gottes Gnade hier haben dürfen, nämlich Verkündigung des Evangeliums. Die wären sehr, sehr dankbar dafür. Wie steht das da mit uns? Wir erinnern uns daran, dass Luther einmal gesagt hat, das Evangelium, das Wort Gottes, ist wie ein Platzregen. Mal ist es hier, mal ist es dort. Wer sind wir, dass Gott es bis zu diesem Augenblick in unserer Mitte erhalten hat? Er könnte es von einem Moment zum anderen nehmen. Und dann ging es uns genauso wie den Geschwistern, die es suchen am Ort und finden es nicht. Müssen sich beschränken auf das, was sie an Predigten im Internet hören. Wie steht das da mit uns? Wir dürfen uns täglich auf das Feld des Wortes Gottes begeben, um das Manna vom Himmel, das Brot des Lebens zu empfangen, die Gnade Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Davon dürfen wir leben, davon leben wir. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 5. Mose Kapitel 8, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Davon leben wir, vom Wort Gottes, in unserer Beziehung zu Gott und auch in all den alltäglichen Verrichtungen, die wir in seinem Namen tun dürfen. Denn alles, was er tut, das tut alles zur Ehre Gottes, und zwar im Namen Jesu, vom Evangelium her. Nicht unter Gesetz, vom Evangelium her. Das ist es, was wir auch in den Predigten, auch heute Morgen wieder, immer wieder hören möchten und den Menschen bezeugen dürfen, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Lloyd-Jones sagt dazu, die Gemeinde Jesu Christi ist nicht dazu da, um mit Eingaben und Vorschlägen einen Beitrag zur Lösung der Zeitprobleme zu leisten. Aufgabe der christlichen Gemeinde ist die Verkündigung der großen Lehren des Evangeliums, die die Menschen an die Wahrheit, wie sie in Christus Jesus ist, erinnern. Denn hier neigt die Welt in ganz besonders hohem Maße zur Vergesslichkeit. Naja, das gilt nicht nur für Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu. Denken wir nur an solche, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind und sind dann in die Welt hineingegangen und bis heute nicht zurückgekehrt zum Glauben an Christus. Da geben wir die Hoffnung nicht auf, dass es noch geschieht. Es sind Perlen im Schlamm, so hat das jemand mal bezeichnet. Wir wollen damit rechnen, dass der Herr sie sucht und nicht nur sucht, sondern dass er sie auch findet. Also, unsere Aufgabe besteht nicht darin, Politik zu machen. Unsere Aufgabe besteht als Gemeinde Jesu darin, dass wir das Evangelium verkündigen. Und zwar nicht nur von der Kanzel, sondern auch da, wo sich die Möglichkeiten ergeben, im persönlichen Zeugnis. Auch da nicht unter Gesetz, du musst jetzt jeden ansprechen, sondern wir dürfen hier und da eine offene Tür, die uns der Herr schenkt, nutzen zur Ehre seines Namens. Also, wie steht das da mit der Gemeinde Jesu? Wir sind vergessliche Leute, nicht nur aufgrund unseres Alters, wenn wir denn alt geworden sind inzwischen. sondern im Geistlichen, in geistlicher Hinsicht. Deshalb bemüht sich Petrus auch darum, dass ihr, wie es schreibt in Vers 15, dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Wir neigen zur Vergesslichkeit im Blick auf die Heilswahrheiten, die uns in der Schrift bezeugt werden. Nachdem Petrus eingangs seines Briefes seine Leser an den kostbaren, teuren, wertvollen Glauben erinnert hat, den sie alle miteinander teilten, an die Gerechtigkeit Gottes, die ihnen in Christus durch den Glauben zugerechnet worden war, ermahnt er die Gläubigen, dementsprechend zu wandeln. So wendet alle Mühe daran, auf dieser Grundlage der Glaubensgerechtigkeit. Und er weist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und so weiter. Und er leitet über zu der lebendigen Hoffnung auf das Kommen des Herrn zur Vollendung. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Beide Wahrheiten, sowohl der christliche Wandel als auch die tröstliche Erwartung der Wiederkunft Jesu, stehen im engsten Zusammenhang mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Also sowohl das christliche Verhalten als auch die Wahrheit vom Kommen des Herrn sind tief verwurzelt in der Glaubensgerechtigkeit. Und ohne diesen kostbaren Glauben, von dem Petrus schon ganz zu Anfang seines Briefes spricht, wäre unser Verhalten bezogen auf die Ewigkeit absolut bedeutungslos. Nicht wahr? Auch das, was ein Mensch tut, der nicht an Christus glaubt, kann sehr nützlich sein. Ne? Sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber in Bezug auf die Ewigkeit, in Bezug auf das Verhältnis zu Gott, hat das alles keine Bedeutung. Ohne Christus, ohne die Glaubensgerechtigkeit. Und unsere Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit wäre ohne diese Grundlage des Evangeliums völlig vergeblich. Es wäre eine bloße Wunschvorstellung. Und darum setzt Petrus die Glaubensgerechtigkeit an die erste Stelle. Im ersten Vers heißt es: Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, nicht fordert, sondern gibt, und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wenn wir uns nun dieser dritten zentralen Wahrheit vom zweiten Kommen unseres Herrn zu, wir teilen ja nicht nur mit allen Gläubigen in dieser Welt diesen kostbaren Glauben hinsichtlich der Gerechtigkeit, die uns in Christus zugerechnet wird, durch den Glauben, sondern wir teilen auch, wie wir es vorhin schon im Gebet gehört haben, wir teilen auch mit all den anderen Gläubigen in dieser Welt diese lebendige Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gottes Plan mit dieser Welt hat nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende, beziehungsweise ein Ziel. Dasselbe Wort. Telos ist bekannt, gibt auch einen Verlag, Telos Verlag. Ziel, Ende. Diese Welt steuert also auf ein Ziel zu. Und dieses Ziel wird in der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus erreicht werden, in seiner Wiederkunft. Er ist der Weltüberwinder, das finden wir in der Offenbarung des Johannes in ganz besonderer Weise herausgestellt. Und das sollte uns immer kostbarer werden. Je enger es wird für Gemeinde Jesu in unserer Zeit, desto kostbarer sollte uns das werden, dass der Herr längst den Sieg errungen hat am Kreuz auf Golgatha über alle Mächte der Finsternis. Er ist der Weltüberwinder. Seid getrost, sagt er zu seinen Jüngern. In der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Durch Kreuz und Auferstehung und seine Erhöhung. Und dann bindet er, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, dann bindet er den Sack zu, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Mit riesigen Schritten bewegen wir uns auf dieses Ziel zu. In einer nie dagewesenen Weise wird unsere Welt von Krisen geschüttelt und erschüttert, sodass die Sehnsucht unter den Menschen nach einer neuen Welt mit neuen Menschen und absoluter Sicherheit wächst, und zwar global, überall in dieser Welt wächst diese Sehnsucht nach einer neuen Welt, New Age, nach einem neuen Zeitalter. Ich bin oft im Oberbergischen in Waldbröl, einer Hochburg des Nationalsozialismus, an einer Mauer, bekannt als Hitlermauer, vorbeigefahren. In großen Buchstaben hat jemand darauf geschrieben: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Nun, trotz aller Rückschläge und allem Kriegsgeschrei werden die Anstrengungen um Frieden und Sicherheit über kurz oder lang scheinbar Erfolg haben. Allerdings, wir denken da speziell an den Westen Europas unter antichristlichem Vorzeichen. In der Menschwerdung des Satans in der Gestalt des Antichristen wird es eine Zeit geben, in der es heißt, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, es besteht jetzt keine Gefahr mehr, endlich ist es soweit, wir haben Frieden auf dem ganzen Globus, global, umfassend in dieser Welt, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, es besteht keine Gefahr, dann wird sie das Verderben überfallen wie der Schmerz eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Also ist solch eine Zeit des Friedens, des scheinbaren Friedens unter der Herrschaft des Antichristen noch zu erwarten. Es wird eine Zeit sein, in der der Satan das bekommt, was ihm Jesus im Versuchungsgeschehen in der Wüste verweigert hat, nämlich Vergottung und damit Anbetung. Es ist eine Zeit, in der das Böse zu seiner letzten Ausreife kommen wird, bis unser Herr Jesus Christus, der Sieger von Golgatha, bei seiner Erscheinung dem Antichristen ein Ende bereiten wird mit dem Hauch seines Mundes, so sagt uns die Schrift. Und darum ist es überaus wichtig für uns als Gemeinde Jesu, dass wir unsere Hoffnung nicht auf innerweltliche Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder religiöser Art setzen, damit wir nicht vom antichristlichen Geist verführt werden. Offensichtlich hält unser Herr Jesus Christus, wir lesen das in seiner Endzeitrede, die Verführung für eine größere Gefahr als die Verfolgung, die leibliche Verfolgung für die Gemeinde Jesu. Ich lese einmal aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 13. Von Vers 5 an. Da geht es um Aussagen, die sich zunächst einmal in dieser Endzeitrede zunächst einmal auf Ereignisse beziehen, die unmittelbar bevorstanden. Wir denken an 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels. Dann geht es aber auch um Aussagen, die weit darüber hinausweisen auf die letzte Zeit. Und da sagt unser Herr Jesus, er fing an, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Damit beginnt er hier. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Nicht von Gott gesandt. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Aber das Ende, das Ziel, Telos, aber das Ende ist noch nicht da. denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Und dann geht es im Folgenden noch darum, dass Gemeinde Jesu bis hinein in die Familien bittere Verfolgung zu erleiden hat. Nun möchte jemand sagen, das hat es immer schon gegeben in dieser Welt. Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben und so weiter. Aber nicht so weltumfassend wie in unseren Tagen. Global. Das heißt, wenn irgendwo in dieser Welt etwas geschieht, dann betrifft das plötzlich alle. Weil eine totale Vernetzung inzwischen stattgefunden hat. Das war in früheren Zeiten noch nicht so der Fall. Da gab es auch Kriege. Kriegsgeschrei und alles Mögliche, Hungersnöte. Aber mehr örtlich begrenzt. Die größere Gefahr ist allerdings, wie wir gerade gelesen haben, die Verführung. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Unsere Hoffnung gilt allein. Das Wort allein wollen wir dick unterstreichen. Auch an anderen Stellen in der Bibel ist mir das immer und immer wieder ganz, ganz wichtig, das Wörtchen allein. Christus ist es allein, der den Vater verherrlicht hat. In ihm haben wir, ganz allein in ihm haben wir das Heil. In niemand anderem ist das Heil, sondern nur in Christus. Allein, allein aus Gnaden. Nicht durch Werke, nicht durch das Gesetz. Allein durch das Evangelium von dem, was Gott in Christus bereits getan hat. Unsere Hoffnung gilt allein der sichtbaren, persönlichen, plötzlichen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Fest gegründet sind wir dabei auf Gottes Wort. Ich lese uns den wunderbaren Vers aus 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13, darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, seid nüchtern, das heißt, lasst euch nicht mitreißen von irgendeiner Begeisterung, von der die Massen sich bestimmen lassen. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hier ist die Gnade der zukünftigen Herrlichkeit Jesu, sein Kommen gemeint, seine Wiederkunft. Setzt eure Hoffnung ganz darauf, dass der Herr kommt, nicht auf innerweltliche Entwicklungen, welcher Art auch immer. Seid darin gegründet, in diesem Wort, einer lebendigen Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die nicht trügt, die nicht zerplatzt wie eine bunt schillernde Seifenblase, weil sie eben verankert ist in Gottes Wort. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss, Psalm 33. Gottes Heilsplan geht in Erfüllung. Niemand und nichts in dieser Welt können ihn daran hindern, das hinauszuführen, was er sich von Ewigkeit her zu tun vorgenommen hat. So sagt der Herr, Jesaja 46, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, Doppelpunkt, was ich beschlossen habe, das geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Und manchmal, besonders in Zeiten der Not, sieht es so aus, als würde die Erfüllung dessen, was Gott versprochen hat, ausbleiben. Doch es bleibt dabei, die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Und so sagt der Liederdichter, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Dazu noch ein wunderbares Wort aus dem Propheten Habakuk. Kapitel 2, Vers 3, die Weissagung, Prophezeiung, die Weissagung im Blick auf zukünftige Ereignisse, was geschehen wird, was Gott verheißen hat. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Da geht es um die Zeit Gottes, nicht um unsere Zeit, sondern seine Zeit. Und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Warte darauf, in der Geduld Christi. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Ganz sicher wird das kommen, was Gott sich vorgenommen hat zu tun, im Blick auf seinen Heilsplan. Habakuk ermutigt uns zum Warten. Und zwar weit über seine Zeit hinaus. Nicht nur im Blick auf das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt, in Niedrigkeit, sondern auch im Blick auf das zweite Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit. Und Petrus räumt hier alle Zweifel aus dem Weg, indem er schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, irgendwelchen Mythen, irgendwelchen Märchen, die wir uns ausgedacht haben, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Einer meiner liebsten Bibelverse. Der Blick gerichtet auf Christus. Sein lieber Sohn, der Vater im Himmel, hat einen einzigen lieben Sohn, an dem er Wohlgefallen gehabt hat und hat. Und das ist Christus. Und deshalb hat er Wohlgefallen an dir und an mir, weil wir in Christus sind, durch den Glauben. Aus keinem anderen Grunde. Sonst müsste er für immer sein Angesicht vor uns verbergen. Nicht nur zeitweise mal, um uns zu erziehen und uns wegzubringen von dem Schauen hin zum Glauben an das, was Gottes Wort uns verkündigt. Nein, für immer und ewig müsste Gott sein Angesicht vor dir und vor mir verbergen. Wenn nicht sein lieber Sohn da wäre, als unser Mittler, als unser Stellvertreter, als unser Erlöser, als der, in dem wir alles haben, was den Vater im Himmel verherrlicht. Alles, ohne Ausnahme. Darauf kommen wir dann, so Gott will, am kommenden Sonntag noch zurück. Heute noch etwas zur Betrachtung des prophetischen Wortes grundsätzlich. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Ausdauer habt. Es fällt uns auf, dass Petrus sich nicht im Blick auf das prophetische Wort, von dem er ja hier spricht, in Details verliert. Es genügt ihm offensichtlich, die Gemeinde Jesu an das Kommen des Herrn zu erinnern, um sie geistlich wach zu rütteln, zu erwecken, so nennt er das, und damit eben auch zu ermutigen und zu stärken. Wir, denen noch zusätzlich die Offenbarung des Johannes geschenkt ist, neigen dazu, uns zu sehr mit bestimmten Einzelheiten dieses Buches zu befassen und dabei die großen göttlichen und antichristlichen Linien aus den Augen zu verlieren, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Wenn wir beim Lesen des prophetischen Wortes nicht mehr die Stimme des guten Hirten vernehmen, der uns als das Lamm Gottes mit seinem Blut für Gott erkauft hat und der bereits auf Golgatha in seiner leiblichen Auferstehung von den Toten den Sieg über Satan und alle antichristlichen Mächte errungen hat, woher nehmen wir dann die Kraft zum Überwinden in dieser letzten Zeit? Und es heißt doch immer wieder am Anfang in den Sendschreiben der Offenbarung des Johannes, wer überwindet? Wenn wir nicht mehr die Stimme des guten Hirten vernehmen, auch bei der Betrachtung des prophetischen Wortes, woher nehmen wir dann die Kraft zum Überwinden? Das prophetische Wort gibt uns nicht nur Information über die Entwicklungen in der letzten Zeit, sondern ist vor allen Dingen ein seelsorgerliches Wort an die äußerst bedrängte und angefochtene Gemeinde Jesu. In den Jahren 1949, lang, lang ist es her, bis 1955 hat Pfarrer Wilhelm Busch in dem Monatsblatt Licht und Leben die Offenbarung des Johannes ausgelegt. Und diese Betrachtungen sind nun in Buchform herausgegeben worden. Und dazu heißt es, in einer demütigen Haltung lässt er, nämlich Pastor Busch, Fragen offen stehen, die er nicht einordnen konnte. Er schreibt nicht für spitzfindige Alleswisser, sondern seine seelsorgerliche Sicht bestimmt die Auslegung. Er möchte die Leser in die Gegenwart Gottes führen. Und so schreibt er, Pastor Busch, in diesem Buch: Mächtig wird hier unser Blick auf den gelenkt, der immer und alle Zeit die Zügel der Weltregierung in der Hand hat. Und die Offenbarung ist ein Trostbuch für die leidende und angefochtene Gemeinde. Sie hat eine tröstliche und ermahnende, also seelsorgerliche Zukunftsausrichtung. Die Offenbarung ist also nicht eine Enthüllung für neugierige Zukunftsspekulanten, sondern ein seelsorgerliches Buch für die gläubige Gemeinde, die über dem Studium der Pläne Gottes Trost und Ermahnung bekommt. Hat er schön formuliert, der Pastor Busch. Nun, damit wir uns nicht missverstehen, natürlich dürfen wir uns über die Bedeutung bestimmter Aussagen in den Weissagungen des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes Gedanken machen. Doch wir sollten dies in demütiger Zurückhaltung tun und unsere Meinung nicht in der Beantwortung einzelner Fragen absolut setzen, selbst wenn wir starke Argumente für unsere Meinung ins Feld führen können. Bedenken wir auch, dass wir auf den Schultern unserer Glaubensväter sitzen, die ganz gewiss nicht weniger Heiligen Geist hatten als wir heute. Im Gegenteil. Und dazu gehört beispielsweise auch ein Glaubensbruder namens Konrad Bussemer, geboren 1874, heimgegangen 1944. Er hat auch eine Zeit lang hier in Wuppertal gewirkt und von ihm heißt es: Für all sein Streben und Arbeiten war ihm die Heilige Schrift Wegleitung und Richtschnur. Ihrem Geiste nahe zu kommen, ihn zu erforschen, darauf war sein Ringen gerichtet. Nie ging es ihm bei der Verkündigung um menschliche Gedanken, mochten sie noch so geistvoll sein, sondern um den Gehalt des Wortes Gottes. Er hielt aufgrund von Hesekiel 38 und 39 einen ausgezeichneten Vortrag, den man in Bibel und Gemeinde nachlesen kann, über die Frage, was sagt das prophetische Wort über Russland? Und darin bezieht er, im Unterschied zu vielen anderen Auslegern, Gog, den Fürsten von Rosch, mit sehr guten Argumenten auf Russland. Es ist erstaunlich zu sehen, wie die spätere Entwicklung des beutegierigen Russlands seine Überlegungen bestätigt hat. Natürlich kann die Bestätigung derartiger Erkenntnisse durch die Geschichte, die ja nicht dazu dienen sollen, unsere Neugier zu befriedigen, unseren Glauben an die Zuverlässigkeit biblischer Prophetie stärken. Das kann durchaus geschehen, wenn wir sehen, wie sich Gottes Wort erfüllt, über die Jahrhunderte hinweg vielleicht, die Gemeinde Jesu es sieht, wie sich das erfüllt hat und manches sich auch in unseren Tagen erfüllt. Das kann unseren Glauben stärken. Zumal wenn wir sehen, wie Gott und niemand anderes die Geschicke in dieser Welt bis zum Schluss bestimmt und lenkt. Die Beschäftigung mit derartigen Fragen in Bezug auf endgeschichtliche Ereignisse dürfen uns jedoch nicht davon abhalten, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn selbst, ihn, im Glaubensblick zu behalten. Sonst können wir uns leicht verirren. Und dass es Christus selbst ist, um den es uns immer wieder zu tun sein darf, wurde mir neulich in einem wunderbaren Wort aus dem Johannesevangelium deutlich. Bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen, noch dieses wunderbare Wort aus Johannes Kapitel 14, Vers 3. Da sagt der Herr Jesus in seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern: Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich werde euch zu mir nehmen. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Um euch zu mir zu nehmen, alle Zeit bei Jesus zu sein, wie Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief. Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein und mit ihm in aller Ewigkeit Gemeinschaft haben. Unser Herr sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, für immer mit dir vereint zu sein, in der Vollendung. Und seine Sehnsucht ist auch die unsere. Wir freuen uns also nicht, wie es der Liederdichter bekennt, in erster Linie darüber, dass alles Erdenleid dort einmal ein Ende haben wird. Natürlich spricht die Offenbarung des Johannes klar davon. Es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr, keine Tränen wird es mehr geben, der Tod wird nicht mehr sein, kein Sündenverderben mehr, gar nichts mehr von all dem. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass es so sein wird, natürlich. Und doch ist das nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Gemeinschaft mit ihm selbst, mit Christus selbst. Auch nicht, dass wir unsere Lieben einmal wiedersehen werden. Auch das ist eine wunderbare Zuversicht, die wir haben dürfen. Manche sehen es anders, aber ich habe damit keine Probleme. Und ich denke, wir alle freuen uns darüber, die wiederzusehen in der himmlischen Herrlichkeit, die uns im Glauben vorangegangen sind. Auch das ist nicht das Entscheidende, sondern, wie es heißt in dem Lied, das wir gleich singen werden, hoffentlich kräftig singen werden. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und dabei geht es in allem darum, dass endlich die Herrlichkeit Gottes sichtbar offenbar werden wird und auch die Herrlichkeit seiner Gemeinde. Dann wird das sein, was Johannes bezeugt in seinem ersten Brief: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Du bist schon Gottes Kind. Wunderbar. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir schließlich vollumfänglich sein werden in der Vollendung. Das ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, sagt Johannes. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Herrlichkeit Jesu, Macht und Herrlichkeit Jesu, Herrlichkeit seiner Gemeinde. Auf ewig werden wir Gott für seine überaus große und unfassbare Liebe preisen, die den einzigen geliebten Sohn dahingab, um aufgrund seines wunderbaren Erlösungswerkes, indem er sein teures Blut für uns Sünder vergossen hat, eine neue Welt zu schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und lasst uns jetzt bereits immer wieder in dieses Lob Gottes in Christus Jesus zu seiner Ehre einstimmen, in dem Bewusstsein, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus steht nahe bevor. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, das wird wirklich Herrlichkeit sein, wenn wir dich einmal schauen werden, Herr Jesus, in deiner Vollkommenheit. Jetzt haben wir dich im Glauben, haben dich auch lieb im Glauben. Ohne dich zu sehen, dann werden wir dich sehen. Und selbst umgestaltet sein, vollkommen umgestaltet sein in dein Bild. Auf diesen Tag freuen wir uns. Auf diesen Tag gehen wir mit riesigen Schritten zu, lieber Herr. Erhalte uns in deinem wunderbaren Evangelium von deiner Gnade, Vater im Himmel, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Amen.